Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund. Dein Wort ist, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, vor einigen Jahren hatte unser Sohn Michael einen schweren Unfall mit dem Rad. Das ist jetzt 6 Jahre her. Ein Auto hatte ihn beim Abbiegen überholt und zu Fall gebracht. Und er musste 2-mal an der Wirbelsäule operiert werden. Gott sei Dank geht es ihm heute gut, auch wenn er keine Zementsäcke schleppen darf. Er studiert in Ilmenau Mathematik, also nicht Theologie, er studiert Mathematik und ist so ganz gut dabei. Da bin ich sehr dankbar. Ich hänge an jedem unserer 4 Kinder. Und wenn ein Kind leidet, leide ich mit. Das kennt ihr auch. Der Predigttext heute hat zu tun mit einem Vater, mit einem Kind und mit Gott, der manchmal auch schwer zu verstehen ist. Der Predigttext steht in 1. Mose 22, 1 bis 13. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch 2 Knechte nahm er mit. Am 3. Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinen Sohn, die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er, und der Engel rief, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Ja, der erste Punkt meiner Predigt heißt aus der Ferne betrachtet. Ja, liebe Gemeinde, wie geht man mit so einem Text um? Warum steht so etwas überhaupt in der Bibel? Sicher hatten die Verfasser vor vielen Jahren ihre Gründe. In Vers 2 heißt es, nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Martin Luther meinte zu diesem Text, man könne ihn nur wie aus der Ferne sehen. Er schreibt, ich hätte hier nicht Zuschauer sein können. geschweige denn Täter. Mir geht es genauso und ich denke euch auch. Wir können den Text nur wie aus der Ferne sehen. Wir können den Text nicht einfach dicht an uns heranlassen. Ich habe mal darüber nachgedacht, aus der Ferne betrachtet, so auch die Jahresabstände. Also wenn man von den Inhalten ausgeht, da liegen 700 Jahre etwa zwischen Abraham und Mose und dem mosaischen Gesetz. Denn später im Gesetz des Mose heißt es ja ausdrücklich, dass Menschenopfer verboten sind. 700 Jahre Distanz aus der Ferne betrachtet. Natürlich sind schon Anklänge daran, eine Kritik an manchen Dingen in diesem Text zu lesen. Da komme ich nachher noch drauf. 700 Jahre Distanz. Zur Zeit des Mose, da hatten dann die Israeliten das Gesetz, die Gebote. Und sie wussten, dass ausdrücklich so etwas verboten ist. Ja, da habe ich dann auch nochmal nachgedacht, was ist überhaupt ein Opfer und wie denkt das Judentum über das Wort Opfer? Und da fand ich eine ganz interessante jüdische Erklärung. Ein Opfer ist ein Ausdruck der Dankbarkeit und der Sehnsucht nach Gott. Ein Tier wird geschlachtet, einige Teile werden auf dem Altar verbrannt, andere Teile werden von den Opfernden gegessen. Ein Opfer stiftet Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Das finde ich, klingt viel schöner, als wenn man meint, so ein falsches, negatives Gottesbild, als müssten wir einen zornigen Gott besänftigen. Nicht? Das wäre so ein falsches Verständnis von Gott. Da ist so ein böser, aggressiver Gott und der muss durch Opfer beruhigt werden, nicht besänftigt werden. Aber das ist nicht das biblische Gottesbild. Also nach dem jüdischen Verständnis, der jüdischen Auslegung, ist das Opfer vor allen Dingen ein Ausdruck der Dankbarkeit und der Sehnsucht nach Gott. Natürlich auch, dass man merkt, wir Menschen sind voller Fehler, nicht? Wir brauchen die Barmherzigkeit und Gnade. Und dann eben, dass ein Opfer wieder auch Gemeinschaft stiftet zwischen Gott und auch der Menschen untereinander, die dann von dem Opfertier gemeinsam essen. 700 Jahre Distanz, dann kommen wir auf 2000 Jahre Distanz zwischen Abraham und den Anfängen des Christentums, die Zeit der Apostel. Und da gibt es dann auch Erklärungen aus christlicher Sicht, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, aus dem Hebräerbrief. Aus christlicher Sicht ist die Geschichte von der Fesselung des Isaak eine Beispielgeschichte. Sie soll deutlich machen, dass schon Abraham an eine Auferstehung der Toten glaubte. Und das meint man ja auch zu hören, wenn es in dem Text so heißt, wir gehen auf den Berg, um anzubeten, und dann kommen wir wieder zurück. Habt ihr das gehört bei der Lesung des Textes? Wir kommen wieder. Also Abraham hatte doch in sich diesen Glauben, wir kommen wieder. Und so geht man davon aus, auch hier, dass er schon so einen Glauben hatte an die Auferstehung der Toten im Hebräerbrief. Und ja, besonders deutlich wird dann eben auch, dass wir Gott keine Menschenopfer zur Versöhnung darbringen müssen. Und auch überhaupt mit dem ganzen Opfern kommt es hier nun in eine ganz andere Richtung. Gott selbst versöhnt uns mit sich. Gott selbst versöhnt uns mit sich. Und Gott selbst opfert sich in Jesus Christus am Kreuz. In 2. Korintherbrief 5, Vers 19, da heißt es, in Christus hat Gott selbst gehandelt, oder nach Luther, Gott war in Christus und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Ja, das ist unser Glaube. Wir müssen keinen zornigen Gott durch Opfer besänftigen, sondern Gott selbst versöhnt uns mit sich. Ist das nicht wunderbar, dass er den Schritt geht, dass er uns die Hand reicht und dass er als Gottes Sohn sich selber hingibt, freiwillig, Und nicht gezwungen, freiwillig und aus Liebe hat er sich selbst am Kreuz für uns aufgeopfert. Das ist unser Glaube, das ist unser Lebensgrund. Und die Geschichte Abrahams, die wird dann für uns wie zu einem alten Wegweiser. Mir kam so ein Bild vor Augen, manchmal geht man ja wandern im Wald oder so und manchmal sind einige ganz alte Wegweiser, ich kenne das jedenfalls so, wo dann die Schrift alles schon so ein bisschen verblichen ist, man muss erstmal genau hingucken. Ein alter, ganz alter Wegweiser, der sagt in die Richtung, noch 3 Kilometer. Und so ist auch diese Geschichte des Abraham wie so ein ganz alter Wegweiser, manchmal schwer zu lesen, aber er weist uns schon auf Christus hin. Er weist uns hin auf das Kreuz und auf die Auferstehung. Auch der Berg Moria hat ja so auch seine Symbolik. Nach der jüdischen Tradition ist dieser Moria, dieser Berg, der heutige Tempelberg in Jerusalem. Damals war das ja noch nicht Jerusalem, ne? Noch lange nicht, erst dann später, als David dann Jerusalem zu einer großen Stadt machte. Das war dann, auf diesem Berg Moria wollte dann oder sollte Abraham den Isaak opfern, aber er musste es nicht. Aber später, 2000 Jahre später noch, oder ja, ganz wesentlich später, starb ganz in der Nähe des Tempelberges auf Golgatha starb Jesus Christus am Kreuz. Nicht? Er hat sich für uns aufgeopfert. Ja, das ist für mich auch etwas Wunderbares. Und dann gucken wir 4000 Jahre Distanz zwischen dem Text und uns heute. Ja, also das muss man überlegen. Wir lesen Texte, wo die Handlung schon vor 4000 Jahren war. So lange liegt das zurück. Die Texte wurden überliefert und auch bearbeitet, aber die Handlung selber, das liegt schon 4000 Jahre zurück. So eine Distanz zwischen uns und dem damals. Aber das ist vielleicht auch ganz gut, denn gerade den heutigen Text kann man nur aus der Ferne betrachten. Heute leben wir in einer ganz anderen Welt als damals. Heute leben wir in einer Welt, da kannst du mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff jeden Winkel der Erde erreichen. Die Mikroelektronik, die digitale Revolution prägen die Welt. Alle Probleme unserer Welt erreichen uns in Echtzeit durch das Internet und durch andere Medien, durch Twitter und was es alles gibt. Kann man das alles überhaupt verarbeiten? Wir reden davon, dass wir in einer Informationsgesellschaft uns befinden. Ja, also früher war das die industrielle Revolution, nicht, die Industriegesellschaft als etwas Neues. Und dann kam so die elektronische Gesellschaft, Elektrotechnik, Elektronik. Heute redet man davon, wir sind in einer Informationsgesellschaft. Nicht, wir leben ganz viel mit ganz vielen Informationen. Aber wenn man auf die Menschen schaut, die Menschen selbst mit ihren Eigenarten, mit ihren Problemen sind im Groben die gleichen geblieben. Ja, also der Mensch selber hat sich nicht verändert. Vom Wissen her, der Mensch hat viel Wissen dazu gewonnen, aber die Probleme mit Gott untereinander, die Probleme mit uns selbst, das ist alles genauso wie zur Zeit Abrahams. Und der Text hat uns sicherlich auch heute noch etwas zu sagen. Und dann komme ich zum zweiten Punkt, Gottes Kritik an heidnischen Menschenopfern. In der Umwelt des Volkes Israel, da gab es durchaus ab und zu Menschenopfer. In den heidnischen Religionen, in der Umwelt des Judentums oder auch eben der Zeit Abrahams, da gab es zum Beispiel den Götzen Moloch und da wurden manchmal Kinder geopfert. Man kann sich das so vorstellen, da war mal eine Dürrekatastrophe, was weiß ich, das wollt und wollt nicht regnen, die Vorräte gehen zu Ende. Und dann meinte man, da unser Gott oder Götze, wie auch immer, nicht, der ist wütend auf uns. Und der muss gnädig gestimmt werden. Und dann muss ein lebendiges Opfer her und dann wird ein Kind geopfert. Aber im Gesetz des Mose, in den Geboten später, war das verboten. Bei Todesstrafe. Ne, also ganz krass. Die Opferung des Isaak war insgesamt eine Glaubensprobe für Abraham. So heißt es in Vers 1, auch im Hebräerbrief. Gott stellte Abraham auf die Probe. Aber auch das kann man nur aus der Ferne betrachten. Das können wir nicht einfach auf uns beziehen. Das ist so wie bei den Fernsehsendungen, wo es gefährliche Tricks gibt, gefährliche Stunts oder gefährliche Experimente. Solche Sendungen gucke ich auch manchmal gerne, wo es knallt und wo sie irgendwelche Experimente machen. Und dann wird immer gesagt, nicht nachmachen. Ne? Nicht nachmachen, gefährlich. Und so ist es auch bei manchen Bibeltexten. Die können wir nur aus der Ferne angucken, etwas davon lernen, aber wir können sie nicht auf unser Leben übertragen. Bei manchen Texten ist es so. Manche Texte kann man super aufs Leben übertragen, aber dieser Text heute, wir gucken ihn aus der Ferne an und wir lernen ein bisschen davon. Der Abraham, der hatte ja auch eine besondere Rolle und eine besondere Berufung in der Geschichte Israels. Er sollte der Stammvater werden. Aus ihm sollte ein Volk hervorgehen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. So war die Verheißung an Abraham. Ja, wir selber haben ein eher durchschnittliches Leben und haben andere Herausforderungen. Die Geschichte in der Bibel hat ein Happy End. Isaak wird nicht geopfert, stattdessen wird ein Schafbock auf dem Altar dargebracht. Und so ist dieser Text auch am Schluss eine Kritik an den heidnischen Menschenopfern in der Umgebung des Abraham damals. Aber lasst uns mal darüber nachdenken. Bis heute werden Menschen geopfert. Bis heute werden Menschen geopfert. Ich denke an das Dritte Reich. Ich beschäftige mich manchmal mit der Geschichte des Dritten Reiches oder der Weltkriege, weil meine Vorfahren da eben auch im Krieg waren und ausgebombt und was weiß ich. Und da gab es zum Beispiel im Dritten Reich, gegen Ende, gab es Kindersoldaten. Gab es Seniorensoldaten, die Hitlerjugend und den Volkssturm. Die wurden aufgeopfert für eine kriminelle, fanatische Führungsklique, die sich im Bunker in Berlin verschanzt hat. Aber die Hitlerjugend und der Volkssturm, die sollten sich bitte schön vor die Panzer stellen. Sie wurden aufgeopfert, damit die Führungskriege im Bunker noch ein paar Stunden länger hatte, aus Feigheit, muss man sagen. Ja. Oder eben Euthanasie, da wurden Behinderte geopfert, weil man eine Volksgesundheit erreichen wollte. Ja, Menschenopfer, die damals dargebracht wurden. Und so etwas gibt es bis heute. Gott sagt dazu nein. Nein. Oder denken wir aktuell an den fanatischen Zweig des Islam. Es gibt einen friedlichen Zweig, einen toleranten Zweig und es gibt einen fanatischen Zweig des Islam. Ich spreche nur von dem fanatischen Zweig. Da gibt es Selbstmordattentäter, die sich aufopfern für die Ideologie eines IS oder Al-Qaida oder andere Gruppe. Auch das Menschenopfer werden dargebracht für eine blöde Sache. Gott sagt dazu nein. Im Christentum sollte es so etwas nicht geben. Ja, der dritte Punkt, Gottes Seelsorge an Menschen, die etwas opfern mussten. Denken wir jetzt mal an uns selber, an unser ganz normales Leben. Hier und jetzt. Wir haben die Passionszeit. Die Passionszeit lädt uns zum Nachdenken ein. Und ich stelle fest, die vorgeschlagenen Predigttexte in dieser Passionszeit haben es in sich. Und ich nehme die trotzdem gerne, weil sie herausfordern. Und man hört dann nicht nur die Lieblingstexte, sondern auch die anderen Texte, die auch wichtig sind. In der Passionszeit, wo wir nachdenken, da kann man ruhig mal sagen, das Leben ist nicht immer fair. Gott ist nicht nur der liebe Gott. Gott kann im Prinzip von uns verlangen, was er will, oder? Aber Gott ist immer fair, genau. Gott ist im Letzten ist er immer barmherzig und gnädig und Gott ist fair. Das ist gut beobachtet, finde ich gut. Das Leben ist nicht immer fair, aber Gott ist fair, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen. Der Text weckt auch Empfindungen in uns, die wir hatten oder haben, wenn wir einmal etwas opfern oder loslassen mussten oder müssen. Jeder Mensch macht ja Verlusterfahrungen. Ich zähle mich langsam auch schon zu den Älteren, stelle ich fest. Gehe ja auf die 60 zu. Der Verlust der Jugend. Das Alter mit den zunehmenden Einschränkungen. Ich bin längst kein Jugendlicher mehr, stelle ich fest. Obwohl ich noch gerne Worship-Lieder spiele und singe, ne, oder mich mit manchen aktuellen Sachen beschäftige. Aber die Jugend, das war noch was anderes. Ne, da war man noch frischer, da war man körperlich noch fitter, da war man gesunder und. Aber das Leben hat verschiedene Phasen und irgendwann müssen wir die Jugend loslassen. Natürlich sollen wir uns nicht gehen lassen. Und ich sehe, ihr kleidet euch gut, ne, und ihr macht Körperpflege. Wir lassen uns nicht hängen, ne, aber die Jugend, ne, die Menschen, sie verblühen einmal wie die Blumen. Ne, so wie wir es im Lied Schönster Herr Jesu gesungen haben. Aber manchmal tut das weh. Wir opfern irgendwann unsere Jugend, wir lassen los. Und dann muss man sich auf ein neues Land, wie Abraham, auf ein neues Land einlassen, auf einen neuen Lebensabschnitt, ein neues Lebensalter. Manchmal müssen wir etwas loslassen, den Partner vielleicht durch Tod oder durch Trennung. Manchmal verlieren wir den Arbeitsplatz, ein Stück Gesundheit, einen lieben Menschen, vielleicht verlieren wir sogar ein Kind. Wie schwer sind solche Proben und solche Prüfungen, die das Leben oder ein Schicksal uns auferlegen? Manchmal bringen wir Opfer, auch freiwillig und gerne. Wir opfern Zeit und Energie, wenn wir unsere Kinder erziehen. Ich denke zurück, unsere Kinder haben jetzt weitgehend das Haus verlassen. Ein Kind ist noch da, aber auch nur, wenn er von der Arbeit frei hat, sonst ist er am Ort, wo er arbeitet. Opfern Zeit und Energie. 4 Kinder haben wir großgezogen und die verlassen jetzt das Haus. Wie viel Energie hat das gekostet? Na gut, da war man jünger, ne? Da war man dann Ende 20 oder Mitte 20. Und da konnte man eine Nacht oder ein paar Nächte auch mal mit einem schreienden Kind rumlaufen, auch als Vater. Ne? Das wird einfach gemacht, dann opfert man das. Das gehört sich so und das geht auch. Und man macht es ja auch gerne. Oder dann später andersherum, dann opfern die Kinder Zeit und Energie, wenn sie die eigenen Eltern begleiten und pflegen im Alter. Nicht? Auch da wird Zeit geopfert, Energie geopfert und man macht es doch auch gerne. Es ist für uns auch selbstverständlich. Nach Kräften natürlich. Nach Kräften, wie wir es können. Oder auch die Gemeindearbeit und andere Dinge, die Karriere, viele Dinge, da opfern wir Zeit und Energie. Und manchmal eben auch gerne und freiwillig. Deswegen, das gehört zu unserem Leben auch dazu. Ja, manchmal bürdet das Leben oder ein Schicksal oder Gott selbst uns eine Last auf und dann haben wir unser Kreuz bereitwillig zu tragen. Man kann versuchen, an Situationen was zu verbessern und zu verändern, das sollen wir natürlich auch. Aber wenn Sachen unabänderlich sind, dann ist es unser Kreuz, das wir tragen. Und Gott gibt uns Kraft, dieses Kreuz zu tragen. dann leiden wir mit Christus und Christus leidet mit uns. Und wenn wir Jesus nachfolgen, erwartet er von uns auch in gewissem Maße Einsatz und Engagement, dass wir auch freiwillig und auch gerne eben auch etwas aufopfern von dem, was wir sind und können. Er steht uns aber auch zur Seite. Ja, der letzte Punkt der Predigt, da geht es um den Glauben Abrahams als Vorbild. Das Wesen des Glaubens, was ist Glaube? Ist immer ganz spannend, wenn man so Menschen fragt, was ist Glaube überhaupt? Der Hebräerbrief hat uns so eine Definition geboten, wir haben das gehört. Und insgesamt kann man so sagen, Glaube, dazu gehört Gottesfurcht, dass wir Gott lieben und ehren. Dazu gehört Vertrauen, eine Beziehung, ein Vertrauen. Dazu gehört manchmal auch Gehorsam. Was Gott sagt, so musst du das machen. Das gehört auch dazu. Oder auch ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht oder noch nicht sieht. Das ist auch Glaube, wie Abraham. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Erst wenn du unterwegs bist, zeige ich dir da. Da halte an. Also unterwegs zu sein, auch wenn wir manches noch gar nicht genau sehen, aber wir vertrauen und wir sind überzeugt von Dingen, die wir noch nicht sehen. An einer Stelle sagt auch, ich glaube, ein Petrusbrief sagt das, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Stimmt. Also wir glauben an Jesus, wir lieben ihn, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Das wirkt der Heilige Geist, dass wir mit dem Herzen sehen können. Und dass wir an ihn glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Sehen können wir ihn sozusagen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Abendmahl feiern, die Zeichen, Brot und Kelch. Und das sind so Dinge, wo wir Jesus sehen oder im Nächsten, dem wir dienen. Aber generell sind wir im Glauben unterwegs und werden ihn erst im Himmel schauen. Und dann heißt es im Hebräerbrief, in solchem Vertrauen, in solchem Glauben brachte Abraham, als Gott ihn auf die Probe stellte, seinen Sohn Isaak zum Opfer. Er war bereit, Gott seinen einzigen Sohn zu geben, obwohl ihm Gott doch die Zusage gemacht und gesagt hatte, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Dadurch bekam er auch seinen Sohn lebendig zurück, als bildhaften Hinweis auf die Auferweckung, auf die künftige Auferweckung. Ja, Gott erwartet von uns nicht so ein Opfer, wie Abraham es gebracht hätte, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Für uns gilt das, was im 2. Korintherbrief steht. In Christus hat Gott selber gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Die Botschaft vom Kreuz, sie durchkreuzt alle menschlichen Opfervorstellungen. Gott selbst hat sich für uns aufgeopfert. Aber von Abraham können wir lernen, sein großes Vertrauen in Gott, sein großer Gehorsam gegenüber Gott, sein Aufbruch in ein unbekanntes Land, da können wir vom Vorbild Abrahams lernen. Und Jesus fordert von uns schon etwas, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm gehorsam sind und dass wir, wenn es nötig ist, auch mal Zeit und Gaben und Energie einsetzen, für seine Sache, für sein Reich und für seine Gemeinde. Aber das ist etwas ganz anderes, als sich aufzuopfern für fanatische Politiker oder fanatische Religionen. Das ist etwas ganz anderes. Und immer wenn Menschen von euch fordern, opfert euch auf für etwas, prüft das. Seht das lieber mal aus der Ferne an. Aber wenn wir für Gott leben, für Jesus leben, für die Gemeinde leben, dann wird unser Opfer nie vergeblich sein, nie umsonst sein und nicht sinnlos sein, sondern es wird immer einen Sinn haben. Ja, in diesem Sinne lasst uns eben auch voller Vertrauen unserem Herrn folgen, glauben, hoffen und lieben. Amen. Ja, zum Segen erheben wir uns. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.